Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht und ich darf heute wieder mit Dr. Dr. Gerste sprechen aus Washington. Und wir unterhalten uns über Medizingeschichte, speziell die Geschichte der Augenheilkunde. Medizin, ja, der Augenheilkunde. So, das reicht eigentlich. Und heute geht's ein bisschen weiter. Wir hatten letzte Woche gesprochen über Sir Ridley und die erste Intraokularlinse. Und heute geht es um Herrn Dardenne und die Phakoemulsifikation. Aber ganz am Anfang erstmal so zum Start, so zum Reinkommen. Wo waren wir stehen geblieben mit der Methode von Sir Ridley? Wo stehen wir da jetzt quasi, in welchem Jahr auch? Und was ist danach passiert, dass wir erstmal dahin kommen, bevor die Phakoemulsifikation quasi der nächste Entwicklungsschritt war?
Also wir stehen jetzt da, dass man den Patienten allmählich brauchbare Intraokularlinsen einpflanzen kann. Und wie ich letzte Woche schon angedeutet habe, ich habe in den 80er Jahren noch die Facharztausbildung gemacht und da wurde das Auge großzügig eröffnet. Ne? Also auch der Chef, der hat mit seiner Schere zacki zacki 180 Grad, die Hornhaut wurde weggeklappt. Dann hat er laut geschrien nach Schwester Ellie, einer reife Elternname, Ellie Kryo. Und dann kam Ellie angerannt mit diesem gefrorenen Kohlendioxid. Das wurde in so ein Kugelschreiber-ähnliches Gerät eingeführt. Der Chef, der nie wollte, dass man als Assistent da irgendwie eingreift, weil man hat ja da nur Unsinn gemacht, führte diesen kalten Stift ins Auge. Ich sehe dann als Assistent, wie die Linse da sich anfriert und dann zieht er sie raus. Und vorher wurde noch eine Chemikalie zur Auflösung der Zonulafasern eingegeben, die wir heute brauchen, um eine Intraokularlinse überhaupt einpflanzen zu können. So ging das, die Hornhaut wurde wieder zugeklappt, vernäht. Astigmatismus hat damals niemanden groß gestört. Das heißt, es war also noch, gehen wir mal zumindest bis in die 60er Jahre, es war üblich, Katarakte mit einem relativ großen Schnitt zu eröffnen, die Linse ganz rauszuholen, auch mit der Kapsel, und dann die Patienten mit einer Kontaktlinse oder einer Starbrille, wie das hieß, auf den weiteren Lebensweg zu schicken. Die Intraokularlinse hat zumindest die Starbrille und die Kataraktlinse verdrängt, aber die große Öffnung war immer noch da und da bedurfte es einer Innovation. Und Frau Licht, wie ich Sie kenne, werden Sie da jetzt ganz gezielt nachfragen.
Ja, genau. Also vielleicht können wir an der Stelle noch einen kurzen Exkurs machen. Ich hatte das letzte Mal nämlich vergessen zu erwähnen, was nämlich, finde ich, sehr auffällig war, dass man ganz früher die Leute ja erst operieren konnte, wenn die so eine richtig mature Katarakt hatten. Und was Sie jetzt so beiläufig mit der netten Ellie noch erwähnten, das ist ja schon eine clevere Idee, dass man es dann anfriert. Dann musste die Linse wahrscheinlich gar nicht mehr so matur sein. Aber es war natürlich trotzdem eine OP, die hat man nicht so ohne weiteres gemacht. Und vielleicht noch als kleiner Rückblick für alle, die letzte Folge nicht gehört haben. Die erste Patientin, die Sir Ridley operiert hat, war, wie viele Dioptrien nochmal, Myop? 14.
Minus 14 Dioptrien
minus
hat sie
14.
gehabt.
Die gute. So, und wann haben die denn angefangen, das Ganze mal ordentlich zu messen und verschiedene Linsen herzustellen?
Da bedurfte es natürlich auch dessen, was wir heute Biometrie nennen, dass also die Refraktion des Auges genau ausgemessen wird. Aber mit dem Aufkommen von, haben sich ja mehrere Firmen entwickelt, die Intraokularlinsen herstellten, da wurde es doch relativ bald zügig besser. Das heißt, es ist von Region zu Region unterschiedlich. Die USA waren sicher ein bisschen schneller. Also in meiner Region in Deutschland hat sich in den Anfang der 80er Jahren die Intraokularlinse dann durchgesetzt und die waren schon relativ genau. Ne? Es ist nicht so wie heute, dass sich der Operateur Vorwürfe macht, wenn der Patient nach der Operation minus 0,5 Myop ist. Aber es war schon mal so innerhalb von minus 1 oder plus 1,5 und da waren die Leute auch mit zufrieden. Ne? Es ist ja nicht so wie heute, dass der Patient, den Sie da in Ihrer Klinik haben, sagt, ja, mein Nachbar, er hat jetzt einen Flugschein gemacht mit seinen Intraokularlinsen. Nein, die Leute wussten, ansonsten, man sieht gut, man sieht nicht perfekt und da war man mit zufrieden. Die Erwartungshaltung hat sich natürlich heute auch mit dem Fortschreiten der Ophthalmochirurgie dementsprechend angepasst. Das heißt, die Linsen waren da, aber die große Eröffnung war natürlich auch noch da und da bedurfte es wirklich einer, nicht einer kleinen Revolution, aber einer Innovation.
Ja, und da kommt ein Mann namens Dardenne ins Spiel. Der Herr Dardenne, wer war das denn? Und wie kam der denn darauf, sich damit zu befassen?
Also der Herr Dardenne war ein deutscher Augenarzt, der im schönen Bonn, damals ja noch Bundeshauptstadt, gewirkt hat, Dr. Michael Ulrich Dardenne. Er hatte aber ein Vorbild, er war ja sehr interessiert an dem, was in der Welt der Augenheilkunde vor sich ging. Und man muss dann noch einen anderen Herrn erwähnen, nämlich einen gewissen Charles Kellman. Der war in New York tätig als Ophthalmochirurg und den hat das genau wie auch Herrn Dardenne umgetrieben, diese großen Inzisionen, diese doch relativ gewaltige Operationseinleitung bei der Katarakt. Und es gibt die schöne Anekdote, wie immer bei Anekdoten wird was dran sein, auch wenn vielleicht auch nicht in Perfektion, dass Mr. Dr. Kellman in New York City halt bei seinem Dentisten auf dem Stuhl saß und das Gebiss gereinigt bekam mit Ultraschall. Das kennen wir alle, wir gehen zum Dentisten, Tooth Cleaning heißt das hier, das spritzt so ein komisch hohes Geräusch und dann ist der Zahnstein erstmal weg, bis in ein paar Monaten man dann wieder für teuer Geld zum Dentisten gehen muss. Und da kam Charles Kellman die Idee, dieser Ultraschall, wenn der einem hier am Zahn so Gutes tut, kann man da nicht auch was anderes mit anfangen? Und er hat dann experimentiert und angefangen, nun die Linse zu zerlegen. Und ein Ultraschallinstrument, so einen kleinen Tipp einzuführen, den er dann entwickelt hat, auch mit anderen Firmen zusammen. Das würde bedeuten, dass der große Schnitt ausbleibt. Man kann dann diese Ultraschallsonde einführen, die Linse zerlegen und man muss natürlich ein System haben, um diese zerlegten Linsenteile aus dem Auge zu entfernen, also abzusaugen. Das war Kellmans Innovation und es war die Innovation von Dardenne, das weitergeführt und entwickelt zu haben.
Kannten die beiden sich und haben dann so Tag-Team-mäßig überlegt und rumgetüftelt oder wie lief das?
Man trifft sich natürlich auf Kongressen und ich denke, da war natürlich auch damals in den 60er, 70er Jahren waren ja auch der Atlantik noch dazwischen, so dass man nicht unbedingt, und man hatte noch kein Internet.
Natürlich nur dann, nicht, jetzt nicht mehr.
Also damals waren die Flüge noch unglaublich teuer. Das hat sich ja dann erst wieder geändert. Jetzt ist es wieder teurer geworden. Aber man hatte natürlich nicht den Kontakt, wie wir es heute mit unseren Social Media und mit Internet und mit E-Mails haben. Ne? Also Dardenne hat dann natürlich in Bonn an seiner Wirkungsstätte das weiterentwickelt. Und das Besondere war, dass er ja nicht der Chef der Klinik, der Uniklinik war, sondern dass er quasi unter der Leitung eines Chefs arbeitete und der Dr. Neuhorn aus München, der ein ganz großer Ophthalmochirurg war, auch wesentlich zur modernen Kataraktoperation beigetragen hat, der hat dann später gesagt, Sie könnten darüber ein Buch schreiben. Der war nicht der Chairman, sondern war leitender Arzt, Oberarzt, aber im deutschen System, das sehr hierarchisch ist und sehr autoritär, kann man nicht unbedingt etwas machen, wenn es nicht von ganz oben begrüßt ist. Der Neuhorn hat dann gesagt, er hat die tödliche Sünde im deutschen Universitätssystem begangen und sich nicht der Autorität dann unterworfen. Und Dardenne hat ja dann später auch, wie Sie alle besser wissen als ich, die renommierte Augenklinik gegründet, die heute noch seinen Namen trägt in Bonn-Bad Godesberg.
Ja, das ist natürlich schön, dass Sie es erwähnen, dass da noch andere Leute mit beteiligt waren und dass man sich dann vielleicht mitunter nur auf einem Kongress trifft. Da möchte ich gerne mal wissen, an welchem Kaffeestand das wohl gewesen ist und wie wichtig dieses Kaffeetrinken zwischendurch ist. Also das gilt da nochmal als erwähnt.
Das muss man dazu sagen und auch ich denke, dass die Podcast-Hörer da in großem Maße zustimmen. das ist durch nichts zu ersetzen. Es ist wunderbar, wenn wir zoomen, wenn wir teamsen, wenn wir uns sehen. Aber die persönliche Interaktion, das haben wir während und nach der Pandemie gesehen, das ist der wahre Zündfunke, bei dem Ideen entstehen, bei dem Ideen übertragen werden und bei dem vor allen Dingen die Connection, die Verbindungen entstehen, mit denen Fortschritte gemacht werden können. Das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir, wenn wir übers Internet kommunizieren. Also Kaffeepause ist vielleicht einer der entscheidendsten Punkte in der Kongressmedizin.
Ja, das sollte man irgendwo mal auf ein T-Shirt schreiben, finde ich. Also, wenn man sich das jetzt so anguckt, wie die das gemacht haben mit der Phaco-Emulsifikation, dann können wir ja auch in das Paper gehen, was wir vorliegen haben. Und das Paper heißt Vorläufige Ergebnisse von 450 Phaco-Emulsifikationsoperationen. So, Entschuldigung. Und geschrieben wurde es von der Denne, Ursack und Klöckner zusammen. Und 450 Leute, das ist ja schon ganz schön viel dafür, dass es so ein neues Verfahren war. Und wie kriegt man die denn zusammen, gerade wenn man nur in Anführungszeichen Oberarzt ist?
Ja, also das ist in der Tat eine sehr, sehr große Patientenzahl. Die kriegt man zusammen vor allen Dingen dadurch, also erstmal dadurch, dass der Chef ja dann letztlich doch toleriert. Und dann kriegt man sie vor allen Dingen auch zusammen, weil sich so etwas rumspricht. Das ist immer die beste Werbung für Mediziner gewesen, ist es auch heute noch, die Mundpropaganda von Patienten. Das heißt, wenn Menschen hören, dass da in einer Klinik eine Operation gemacht wird, die weniger invasiv ist als woanders, das ist wie das sprichwörtliche Lauffeuer. Und das wird sicherlich dazu geführt haben, dass der später Professor Dardenne da zusammen mit seinen Co-Autoren nicht unbedingt über Patientenmangel klagen musste. Was man lobend hervorheben muss, viele heute Innovationen treibende oder neue Methoden ausprobierende Ärzte, die warten sicherlich nicht, bis sie 450 Patienten oder 450 Eingriffe haben. Da kriegen sie schon die ersten Papers nach den ersten 12 oder 15 Patienten. Das heißt, Dardenne hat also sehr ordentlich, sehr seriös abgewartet, bevor er diesen Bericht geschrieben hat, weil er dann wirklich auch sagen konnte, hört mal, es hat die und die Vorteile, es hat die und die Nachteile.
Und wo wir bei den Vor- und Nachteilen sind, würde ich vielleicht mit einem Punkt einsteigen, den der hier beschreibt. Sie hatten ja schon den Astigmatismus erwähnt und der vergleicht den Astigmatismus vorher mit dem, also in der ehemaligen Methodik mit dem jetzigen und beschreibt, dass es davor circa bei 2 Dioptrien war. Und danach so bei 0,4 bis 0,8. Also das ist schon natürlich ein großer Unterschied. Aber also 2 Dioptrien Astigmatismusinduktion ist natürlich auch echt ein Ding. Also bemerkenswert. Absolut. Naja, gut. Ja. Und das ist also, ja nicht alles. Was gab es noch für Vorteile und für Nachteile also, vielleicht auch?
Ja, also was sehr beeindruckt an dem Paper ist, wenn man sich anschaut, der postoperative Visus. Er hat das aufgesplittet in die Patienten, die mindestens 0,5 sahen und die weniger als 0,5 sahen. Und die mindestens 0,5 sahen, das waren 94%. Das ist für damalige Zeit ein unglaublicher Operationserfolg. Und wenn man nochmal genauer hinschaut, wie viel sahen 1,0? 67%. Das ist phänomenal. Das heißt, 67% ist natürlich bestkorrigierter Visus, aber die Korrekturen, die dann notwendig waren, die waren nicht mehr so schlimm, wie Sie ja schon sagten. Da waren keine 2 Dioptrien Astigmatismus, sondern wesentlich weniger. Und das ist halt also für die Patienten sicherlich ein ganz, ganz großer Vorzug gewesen.
Wenn Sie sagen, 67% sind phänomenal, wovon sprechen wir denn dann vorher? Also wo lagen wir denn dann vor der Phaco?
Vor der Phaco, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen dazu, aber da war natürlich der Prozentsatz der sehr gut sehenden Auge deutlich geringer. Einmal, weil die doch sehr invasive Operation natürlich Komplikationen nach sich zog und zum anderen natürlich Astigmatismus und was es sonst noch für Probleme gab. Also da von diesen Ergebnissen konnte man, sage ich mal, zu Ridley-Zeiten oder vor Ridley-Zeiten sicherlich nur träumen.
Also dementsprechend sehr bemerkenswert, versteht man auch, dass es wie ein Lauffeuer dann rumging. Aber es gab natürlich auch ein paar Nachteile und über die würde ich gerne auch nochmal ein bisschen sprechen, denn die haben ja dann quasi den Weg geebnet für weitere Entwicklungen, auch wenn er, glaube ich, der Ansicht war, dass es schon ziemlich gut ist, ne?
Ja, da muss man, jetzt schaue ich mal eben hier in die große Zitatsammlung. Es gibt ja immer in der Wissenschaft und nicht nur in der Wissenschaft diese Hubris, dass man glaubt, man hat alles erreicht. Da gibt es ein Statement von einem bedeutenden amerikanischen Augenarzt, ich glaube in den 1960ern, Derek Vail hieß er genau. Ich darf das Statement mal im Original zitieren, stammt aus dem Jahr 1962. Cataract surgery has been developed to its ultimate state and any improvements from this date on will be insignificant. Das heißt, 1962 haben führende Ophthalmologen die Ansicht vertreten, es kann nicht mehr besser werden. Und Dardenem und andere haben gezeigt, dass es halt noch besser geht und gehen muss, weil es halt trotz des immer noch des deutlich besser gewonnenen Visus Komplikationen geben kann und Nachwirkungen wie zum Beispiel den Nachstar, wie wir sagen, der die häufigste, sag ich mal, unangenehme Erscheinung nach einer Kataraktoperation ist.
Stimmt, denn den gab es ja quasi nicht, wenn alles weg war. Also wenn man selbst die Zonulafasern entfernt, muss man sich ja nicht wundern, dass kein Nachstar nachkommt.
Ja.
Aber gut, okay, also den hat man dann quasi in der Zukunft auch noch behandelt bekommen und ist damit auch langfristig bei sehr guten Sachen gelandet. Und wir sind natürlich immer noch nicht am on the edge, sagt man das so?
Ist immer noch nicht ganz ausgerottet, obwohl es auch da glücklicherweise seltener geworden ist.
Okay, also das heißt, unsere kleine Geschichte über zwei Folgen zur Kataraktoperation und zur Entwicklung der Kataraktoperation wird hier mit einem Paper von 1978 von Herrn Dardenne beendet, aber natürlich eher in vorausschauender Zukunft, dass noch Entwicklungen stattgefunden haben, danach und immer noch stattfinden werden und wir gespannt sind, worüber sich die Assistenzärzte der nächsten Generation, ja, zu denen ich mich ja eigentlich schon zähle, aber sagen wir mal der Generation noch nach mir, sich dann die Haare raufen und sagen, meine Güte, wie konnte man das tun? Und so spannend geht's dann quasi auch weiter. Da sprechen wir über die Lichtkoagulation. Das ist nämlich wirklich was. Also über dieses Paper kann man sich die Haare raufen. Nicht nur, weil es echt richtig lang ist, 25 Seiten, sondern auch, weil es sehr, sehr spannend ist. Von Herrn Meyer-Schwickerath. Und ich freue mich, wenn wir uns da nächste Woche drüber unterhalten, Herr Dr. Gerste.
Ich freue mich auch. Danke Ihnen und tschüss.
Tschüss und bis dahin eine gute Zeit.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.